Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist der Wochenspruch für diese neue Woche. Und das ist doch schon einfach so ein wunderbares Wort, dass man damit schon mal starten kann. Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst, freuen uns, dass wir miteinander im Namen Jesu zusammen sein können. Und man kann ja singen mit Mundschutz. Den Text gibt es auf der Folie. Und ich schaue, dass ich vielleicht da hinten noch ein paar Liederbücher hin tue. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass wir uns in deinem Namen jetzt hier treffen können. Du bist der Heiland. Du bist der Herr. Du bist Gott. Du bist der Allmächtige und auch der Barmherzige. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du selber uns heute begegnen willst, dass du selber uns dienen willst durch dein gutes Wort. Und so sagen wir es noch einmal: Rede durch dein Wort, offenbare du dich uns, zeig, wer du bist, damit wir in unserem Glauben ermutigt werden. Und danke, dass wir auch das, was wir jetzt mitgebracht haben, in der Stille vor dir noch sagen können. Danke, dass du uns gehört hast. Danke, dass du uns segnen wirst. Amen. Wir hören schon den Text für unsere Predigt. Heute Morgen geht es um eine Mutmachgeschichte aus dem Alten Testament. Israel vor den Toren des verheißenen Landes. Und wir lesen davon in 4. Mose 13 und 14. Ich lese das auszugsweise. 4. Mose 13. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn lauter Männer, die Häupter waren unter den Israeliten. Und dann werden die Namen alle aufgezählt. Vers 16, das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Aber Hoschea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Den Josua kennen wir ja gut. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen. Und vielleicht achten Sie einfach mal, was sollen die denn jetzt schauen? Zieht hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob's stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und wenn es und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen, und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land, von der Wüste Zin bis nach Rechob, von wo man nach Hamat geht. Sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebten, und jetzt werden Söhne Anaks also riesige Leute, genannt. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Der Ort heißt Bach Eschkol nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen. Und jetzt wird es ganz interessant, was erzählen die? Was berichten die und wie berichten sie? Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Übrigens, gell, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Das ganze Land ist voll. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und die Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und dann wollen sie also einen Hauptmann einsetzen und zurückkehren. Mose und Aaron fallen nieder auf ihr Angesicht und beten. Josua und Kaleb zerreißen ihre Kleider und sprechen dann zu der ganzen Gemeinde, Vers 7, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das Volk will dann Mose und Aaron steinigen. Und dann erscheint Gottes Herrlichkeit und rückt die ganze Sache in sein Licht. Fragt: Wie lange will dieses Volk mich lästern? Ich habe so viele Zeichen an ihnen getan. Wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Schauen wir uns ganz kurz die Vorgeschichte an, vor diesem Kapitel 13 und 14. Israel war durch die Kraft Gottes aus dem Land ausgezogen. Gott hatte die Plagen geschickt, hatte Israel wunderbar verschont bei diesem Passa, wo so viele sterben mussten und wo das Blut an der Tür war, war Verschonung. Etwa nach 2 Monaten waren sie dann am Sinai angekommen, an dem Berg, wo Gott selber ihnen begegnete, wo er ihnen sagte: Ihr sollt mein Eigentum sein, du bist mein. Und dort gab Gott ihnen auch die guten, heilsamen Richtlinien für ihr Leben. die Tora, die Unterweisung und er schloss einen Bund mit ihnen. Ja, wir wissen, dann war ja da auch noch die Sache mit dem goldenen Kalb. Und Gott war bereit, es ihnen zu vergeben und weiterzumachen mit diesem Volk. Sie haben Wunder über Wunder erlebt. Sie erfuhren dann, wie Gott sich diesen Ort, dieses Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte, gedacht hatte. Und sie durften Tag für Tag Zeichen der Gegenwart Gottes erleben. Die Wolkensäule, die Feuersäule. Sie hatten so viele große Erfahrungen mit Gott gemacht. Ja, das ging dann ja noch weiter. Gott gab ihnen jeden Tag was zu essen, in der Wüste, einem Millionenvolk. Gott gab ihnen genug Wasser. Und Gott schickte ihnen sogar mal Wachteln. Gott versorgte sie in so großer Treue. Und dann kam der erste Feind, dieser Amalek, und Gott schenkte Sieg. Also wissen Sie, wenn man das so aufzählt, eins nach dem anderen, dann kann man doch nur sagen, was ist das für ein großer Gott, unter dessen starker Hand dieses Volk ausgezogen war. Wie viele Wunder hatten sie erlebt, wie viele Fürsorge Gottes, wie viele Fürsorge Gottes haben wir schon erlebt. Wie viel Hilfe, wie viel Versorgung, wie viel Kraft, wie viel Wunder. In den letzten anderthalb Jahren, denn bei den Israeliten war das jetzt etwa anderthalb Jahre her, seitdem sie aus Ägypten ausgezogen waren. Vielleicht nehmen Sie diese Frage heute mal mit und denken noch mal drüber nach. Was hat mein Gott, was hat mein Herr Jesus mir in den letzten anderthalb Jahren geschenkt? Bevor wir jetzt dann in den Text einsteigen, singen wir zwei Strophen von dem Lied Ich danke meinem Gott. In dem grünen Liederbuch ist das die Nummer 16 für die, die da hinten sitzen. Übrigens bei allem, was wir singen und so, kann man hier gerne auch aufstehen und die Maske darf man auch wieder abnehmen, sobald wir ausgesungen haben. Und die Fenster öffnen wir am besten auch. Auftrag sehr genau. Sie sollen die Situation erkundigen. Das gefällt mir in der Bibel auch immer wieder. Eine Lage objektiv betrachten und planen ist nicht Unglaube. Es gibt biblisch gute Nüchternheit. Gott hat uns, darf ich es mal so sagen, unseren Verstand tatsächlich zum Denken gegeben. Mose beschreibt den Weg, den sie nehmen sollen. Also sie sind ganz da unten, noch jenseits unserer Landkarte, und sie sollen es durchziehen bis ganz nach oben, bis ganz in den Norden hinauf. Von Kadesh Barnea bis in die Richtung von Hamat. Und sie sollen es nach menschlich einsichtigen Kriterien anschauen. Ist das Volk schwach oder stark? Sind es viele oder wenige? Sind es feste Städte oder Zeltdörfer? Wie ist die Bodenbeschaffenheit? Klammer, übrigens, das ist ja auch so toll, gell? Seitdem Juden wieder in Israel zurückgekehrt sind, in unseren Jahrhunderten, haben sie das Land auch wieder fruchtbar gemacht. Also sie haben gemerkt, das ist fruchtbares Land. Wie steht es mit den Anbaumöglichkeiten? Und dann sollen sie noch eine Frucht mitbringen als Beweis. Das Volk darf sehen, was das für ein Land ist. Gefragt ist also ein objektiver Bericht. Die Reise wird ganz kurz beschrieben. Sie kommen nach Hebron. Und dort bei Hebron ist dieses Tal Eschkol, Traubental, der Traubenbach. Sie sind 40 Tage unterwegs, also Luftlinie beträgt diese Strecke etwa 300 Kilometer, 20 Tage hoch, 20 runter, das passt ungefähr, so 15 Kilometer im Schnitt kann man marschieren. Und 40 ist aber ja auch eine sehr interessante Zahl in der Bibel, gell? Vielleicht wissen Sie, die Sintflut dauerte 40 Tage. Mose war 40 Tage auf dem Berg. Und viele Jahrhunderte später, Jesus 40 Tage bei der Versuchung in der Wüste. 40 also auch eine Zahl der Bewährung. Ich habe da eine Kleinigkeit gefunden, die wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Die passt in unsere Zeit. 40 heißt auf Italienisch 40 giorni. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ich ein Bild vom Hafen von Venedig zeige. Es war so, im Mittelalter, wenn ein pestverdächtiges Schiff vor diesem Hafen war, musste es 40 Tage warten. 40 giorni. Quarantäne. Kennen wir irgendwoher, gell? Die Kundschafter haben einen Auftrag. Zweitens, der Bericht der Kundschafter. Ihre Rückkehr wird sehnlich erwartet, hängt doch davon ab, wie die Zukunft weitergeht. Und nun erzählen diese Kundschafter zuerst von drei erfüllten Verheißungen. Sie sagen nämlich, wir sind in das Land gekommen. Also wir kamen wirklich rein. Gott erfüllt die Verheißung. Gott lügt nicht. Dann erzählen sie, dieses Land hat Milch und Honig. Da gibt es ja viele wunderschöne Darstellungen von dieser Traube. Milch, also Kühe. Und Honig. Auch das war mir interessant. Man hat lange Jahre gesagt, in Israel gab es zu dieser Zeit doch gar keine Imkerei. Und dann hat man vor wenigen Jahren einen Bienenstock gefunden, und zwar gerade dort im Norden, der 3000 Jahre alt ist. Gott lügt nicht. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, Überfluss, ganz anders als die Wüste. Die Früchte sind zu sehen. Gott lügt nicht. Und dann noch ein drittes, wo auch deutlich wird, Gott lügt nicht. Das merkt man gar nicht auf Anhieb. Die Kundschafter sprechen nämlich von den verschiedenen Völkern, die in diesem Land leben. Und wenn Sie zurückblättern nach 1. Mose 15, dann finden Sie die Namen dieser Völker zum großen Teil bereits in der Verheißung an Abraham. Vor 400 Jahren hatte Gott bereits gesagt, diese Völker werden in diesem Land leben. Gott lügt nicht. Unter anderem wohnen da ja auch die Amalekiter. Und die Amalekiter waren den Israeliten ja schon bekannt. Wir haben vorhin gesagt, die hatten sie schon mal besiegt. Also sie hatten sie besiegt, wohlgemerkt. Und Hebron war ihnen natürlich auch gut vertraut, denn in Hebron hatte Jahrhunderte vorher Abraham seine Frau begraben. Ja, die Völker sind stark. Es ist nicht einfach, dieses Land einzunehmen, aber Gott lügt nicht. Es gibt den göttlichen Auftrag, es gibt die Verheißung und es gibt schon den Anfang der Erfüllung. Also an der Stelle stehen wir gerade. Drittens, das unterschiedliche Urteil der Kundschafter. Spannend ist die Frage, was machen die 10, was machen die 2? Berichten sie oder kommentieren sie? Und das ist ein riesiger Unterschied. Ich habe gelesen, In der Grundausbildung muss ein Journalist den Unterschied zwischen Bericht und Kommentar lernen. Völlig logisch, oder? Bericht heißt objektive Tatsachen. Kommentar heißt, ich gebe meine Meinung dazu ab. Der Bericht nennt die Fakten, der Kommentar die persönliche Einschätzung des Berichterstatters. Allerdings geht es jetzt auch nicht, dass wir auf die Zehen mit Fingern zeigen, denn wissen Sie, wir alle sagen manchmal, ich berichte dir etwas und dabei kommentiere ich es. Denn ich nicht nur durch das, was wir sagen, sondern auch durch das, was wir nicht sagen, färben wir einen Bericht und es wird ein Kommentar. Eigentlich färben wir einen Bericht immer subjektiv. Ich kann es ja nur mit meiner Brille sehen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Wenn man dieses Bild sieht, ich hoffe, Sie können es alle erkennen, das ist ein israelischer Soldat mit einer Waffe. Wenn ich diesen Ausschnitt nehme, dann kann ich denken, typisch Israel, Soldaten, bewaffnet bis an die Zähne, klar. Wenn man sich jetzt das ganze Bild anschaut, sieht man, wie dieser Soldat arabische Kinder beschenkt. Also nicht nur das, was ich zeige und sage, sondern auch das, was ich nicht sage, spricht eine Sprache. Die Zehn berichten, aber sie beginnen mit einem sehr auffälligen Wort. Dieses Wörtchen lesen wir in Kapitel 13, Vers 28, aber. So wird es eigentlich normalerweise übersetzt, aber stark ist das Volk. Aber. Und aber, dieses hebräische Wort könnte man auch übersetzen mit nichts. Zu Ende. Hört sich alles wunderbar an, aber nichts. Keine Chance. Zu Ende. Das Gute nützt nicht. Das Land ist uneinnehmbar. Mit dieser Einschätzung überschreiten die Kundschafter ihre Kompetenz. Das zu beurteilen, steht ihnen eigentlich gar nicht zu. Sie rechnen nicht mit Gott, sondern nur scheinbar realistisch mit den eigenen Möglichkeiten. Wir können das nicht. Kennen Sie das? Schwarze Brille auf der Nase. Und man schaut nur noch durch die schwarze Brille und sagt, geht alles nicht. Wir sind aber sehr unterschiedliche Leute. Manche tragen eher diese Brille, andere tragen auch diese Brille. Auch die rosa Brille ist nicht wirklich besser, weil auch sie nicht der Wahrheit entspricht. Sie haben die schwarze Brille auf und Sie sehen die Situation noch schlimmer, als sie tatsächlich ist. Haben Sie gehört? Sie sagten, das Land frisst seine Bewohner. Das ist ihre Angst und ihre Befürchtung. Wir werden aufgefressen. Und sie sagen, alle sind Riesen. Alle. Nicht ein paar, die da bei Hebron. Alle sind Riesen. Alle sind Riesen. Und ob wir diese Riesen nicht auch sehr wohl kennen. Und ich rede jetzt gerade nicht von 2,20 Meter Männern. Ich rede von den Riesen in unserem ganz persönlichen Leben und in unserem Alltag. Also es geht ja jetzt gar nicht nur um riesige Sachen, so einmal im Leben, sondern es geht um die Riesen auch in meinem Alltag. Da können plötzlich riesige Ängste auftauchen. Und das ist beim einen vielleicht die Mathearbeit und beim anderen der Auftrag vom Chef und beim dritten das schwierige Gespräch, das er führen muss. Riesige Angst, wie schaffe ich das? Riesige riesige Sorgen. Corona auch eine Zeit von vielen Sorgen, auch von finanziellen Sorgen. Riesige Probleme, vielleicht in der Familie, weil es da dauernd kracht, weil es immer wieder Streit gibt, weil man sich einfach nicht einigen kann. Riesige Zweifel. Meint Gott das wirklich gut mit mir, wenn ich solche Sachen erlebe? Oder auch eine riesige Überforderung. X Leute wollen was. Ich glaube, die Riesen sind uns durchaus bekannt. Und manch ein Riese sitzt in unserem eigenen Herzen und heißt Charakterschwäche. Und ich wäre so gern anders. Und ich schaff's einfach nicht. Vielleicht sitzt auch in uns manchmal dieser Riese Enttäuschung. Jetzt habe ich gedacht, ich kann mich auf den anderen verlassen. Und er hat mich fallen lassen. Er hat gesagt, ich bin nicht mehr dein Freund. Oder der Riese Bitterkeit. Es gibt unendlich viele Riesen, ich weiß nicht, wie ihre heißen. Und dann fahren die 10 Kundschafter fort und sagen, und wir waren Heuschrecken. Also stellen Sie sich das vor, eine Heuschrecke und dann ein Riese. Freilich, das ist eine völlig subjektive Wahrnehmung. Sie fahren nämlich fort und sagen, wir waren auch in den Augen dieser Leute dort im Land wie Heuschrecken. Wenn Sie mal weiter nach hinten blättern, in Josua 2, bei der Hure Rahab, die sagt ja dann mal, 40 Jahre später, weil so lange waren sie dann in der Wüste, Josua 2, Vers 11, seitdem wir gehört haben, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch, als ihr aus Ägypten zogt, wie wir das gehört haben, ist unser Herz, seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es war keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, der Gott, euer Gott, ist Gott im Himmel, oben und unten auf der Erde. Das ist die wirkliche Sicht der Feinde. Und die Kundschafter sagen, Heuschrecken. So sehen das diese 10. Sie verrücken den Maßstab. Die Heuschrecke winzig klein, der Riese riesig groß. Und sie verbreiten eine negative Stimmung. Der Streit wird personalisiert. Mose, der Sündenbock. Weiß nicht, ob Sie in Ihrer Gemeinde jemand haben, muss ich sagen. Der Sündenbock. Josua und Kaleb dagegen, die sehen ganz genau die gleiche Situation. Ganz genau die gleiche Situation. Aber sie ziehen völlig andere Schlüsse daraus. Sie sagen, wir können. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Vers 36, Kapitel 13. Wir können, warum? Weil Gott stark ist. Sie rechnen nicht nur mit den eigenen Möglichkeiten, sondern mit den Möglichkeiten Gottes. Gott kann. Und jetzt lade ich Sie ein, 2 Strophen von diesem Lied zu singen. Das ist in keinem Liederbuch, aber ich hoffe, es können alle lesen und stehen Sie gerne auch wieder auf. Zum Freunde. Bin geliebt bei Gott, was kann mir dann ein Feind noch tun? Tolle Sache. Das war das unterschiedliche Urteil der 10 und der 2. Und nun die spannende Frage. Was wiegt schwerer? Es ist ein verheißungsvolles Land, aber es ist schwer einzunehmen. Was wiegt schwerer? In der Beurteilung wird das Volk der Mehrheit zustimmen. Die Sache mit der Mehrheitsmeinung ist manchmal schwierig. Im Grund stecken hinter ihren Schwierigkeiten 2 unterschiedliche Sichten. Die 10 Kundschafter sagen, da ist Israel, da ist der Feind und wir stehen direkt gegenüber. Die 2 sagen, da ist Israel, da ist Gott und da ist der Feind. Wir treffen nicht direkt auf den Riesen. da ist unser Gott dazwischen. Und wir merken, jetzt ist eine Krisenzeit, eine Entscheidungszeit. Wie wird sich das Volk entscheiden? Werden sie sagen, aber die Riesen? Oder werden sie sagen, aber Gott? Ich habe vor vielen Jahren mal eine Andacht gehört über das Riegel aber. Also, das Riegel aber sagt, alles schön und gut, aber es kann gar nicht gehen. Das Riegel aber macht die Türe zu, schiebt den Riegel vor. Es ist das Aber des Unglaubens. Und dann gibt es aber noch ein anderes Aber. Und das ist das Schlüssel aber. Das Schlüssel aber schließt auf und sagt, ist alles ganz schwierig, aber Gott. Und in dieser Entscheidung steht das Volk, aber der Herr oder aber die Riesen. Beide Haltungen haben Auswirkungen. Bei der Botschaft, die die 10 weitergeben, ist es die Auswirkung des Unglaubens auf sie persönlich erst einmal. Wir haben vorhin vielleicht, haben Sie es beim Lesen gehört, dass Sie sagten, das Land, in das ihr uns gesandt habt. Das ist gravierend anders, als wenn Sie gesagt hätten, das Land, in das Gott uns gesandt hat, das Gott uns verheißen hat. Zwei völlig verschiedene Sichten. Ihr habt uns dahin geschickt, Gott hat es uns verheißen. Dieser Blick des Unglaubens sieht nur den eigenen Mangel, die eigene Schwäche, das eigene Unvermögen. Und dann kommt der Schluss, können wir nicht, geht nicht. Aber ihre Sicht, die Sicht dieser 10 hat nicht nur Auswirkungen auf sie persönlich, sondern auf das ganze Volk. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und weint die ganze Nacht. Sie klagen Gott an. Sie haben völlig vergessen, welche Wunder Gott schon getan hat. Also, Sie wissen ja, wenn wir von den Israeliten reden, reden wir immer auch von uns, gell? Sie zweifeln an Gottes Führung, misstrauen ihm. Es sieht so aus, als hätte Gott sie zum Narren gehalten. Und dann denken sie, was bleibt uns anderes übrig, als dass wir jetzt die Sache selber in die Hand nehmen. Dann wählen wir halt einen neuen Führer, wenn dieser gottgegebene Mose es nicht hinkriegt. Und sie versinken im Selbstmitleid. Sie meinen, sie wissen es besser als Gott. Die Folge des Unglaubens bei ihnen, die große Angst, das Misstrauen. Übrigens Angst macht auch aggressiv, gell? Und nun passiert dieses fast Unvorstellbare. Sie sagen, dann doch lieber Ägypten. Und nun kommt noch eine dritte Auswirkung. Dieses Riegel aber wirkt sich auch aus auf Gott. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dies Volk, wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich getan habe. Kapitel 14, Vers 11. Gott wird zornig, weil das Volk ihm böse Absichten unterstellt. Gott leidet, dass Israel ihm böse Absichten unterstellt. Sie sagen nämlich eigentlich, Gott hat uns aus Ägypten geführt, damit wir in der Wüste sterben. Dabei hatte Gott sie aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sklaverei, aus dieser schrecklichen Situation herausgeholt, aus Liebe, weil er ihnen ein weites Land schenken wollte, Freiheit. Durch Moses Fürbitte nimmt Gott Abstand und vernichtet das Volk nicht, aber sie kommen nicht in das gute Land. das, was Sie so pessimistisch gesagt haben, wir kommen da nie rein, das geschieht jetzt tatsächlich, Sie kommen tatsächlich nicht rein. Kurt Schneck hatten wir ja letzte Woche doch bei uns, der hat bei dieser Geschichte gesagt, wie er es versteht, Sie verlieren nicht Ihr Heil, aber Sie verlieren ein erfülltes Leben. Sie bleiben in der Wüste bis zum Schluss und nicht in der Fülle, die Gott schenken will. Wovon lasse ich mich bestimmen? Wovon lassen Sie sich, wovon lasst ihr euch bestimmen? Lasse ich mich von diesem Riegel aber bestimmen, wo ich nur bei mir bleibe und sage, das kann nicht gehen? Lasse ich mich vom Unglauben bestimmen? Martin Luther hat einmal gesagt, dem Unglauben gegenüber ist jede Sünde eine Puppensünde. Also Puppensünde, das heißt winzig klein. Der Unglaube ist unser Hauptproblem. Das Misstrauen gegen Gott. Oder lassen wir uns zu diesem Schlüssel aber einladen. Aber mein Gott. Und da habe ich diesen Vers aus Sprüche 3, Vers 5 ausgewählt. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Gott vertrauen, wenn die ungewisse Zukunft kommt. Ich habe dieses Lied noch mitgebracht. Das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Wer es kann, darf natürlich gerne auch mitsingen. Unglaube, aber Gott, das Vertrauen. Was macht mir Mut, habe ich zum Schluss noch gefragt. Ich muss wissen, wer mich führt, wer mich in das neue Land führen will. Kaleb und Josua sagen, 14 Vers 8, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen. Das heißt doch, ich habe einen gnädigen Gott, einen Gott, der liebt, einen Gott, der es gut meint. Dem kann ich vertrauen. Er ist ein gnädiger Gott. Und dann sagen sie, er wird uns in dies Land bringen. Er hat es versprochen. Er hält seine Verheißung. Ich habe einen zuverlässigen Gott. Ich kann sagen, Herr Jesus, da in deinem Wort steht's, deshalb glaube ich es dir. Und deshalb rechne ich jetzt damit, dass du das wirklich tust, auch wenn dieser Riese so riesig ist. Einen gnädigen und zuverlässigen Gott und einen allmächtigen Gott. Er kann es nämlich tatsächlich auch. Ich muss wissen, wer mich führt, und dann brauche ich Vertrauen. Und dieses Vertrauen heißt, ich entscheide mich, jeden Tag meinem Herrn Jesus zu vertrauen. Soll ich es noch krasser sagen? Ich entscheide mich, jede Stunde, für jede Situation, die vor mir steht, meinem Herrn Jesus zu vertrauen. Zu sagen, aber du Herr. Ich schließe mit diesem schönen Bild, das bei der Offensive junger Christen in Reichelsheim hängt. Eine Worpsweder Künstlerin hat es gemacht. Der Goldgrund sagt, Gott ist da. Jesus ist da. Goldgrund. Egal wie schwarz alles drumherum ist. Jesus ist da. Es sagt uns auch, bleib bei der Stange. Also das sind zwei, gell? Wenn jetzt der eine loslassen würde, hätte der andere ein richtiges Problem. Also bitte bleib bei der Stange. Das tröstet auch, ich bin auch menschlich nicht allein, ich habe Geschwister im Herrn. Bleib mit dran. Und das Dritte in diesem Bild, die beiden schauen auf. Der Blick nach oben, viel weiter als der größte Riese, schauen sie ganz nach oben zu ihrem Gott. Und ein Mann aus ganz alten Zeiten hat einmal gesagt, sehen ist eingeübtes Bevorzugen. Ich schaue, und ich bevorzuge meinen allmächtigen Gott. Das übe ich ein. Jeden Tag. Wir beten. Herr Jesus, hab so Dank, dass du am allerbesten unsere Riesen, unsere sehr persönlichen Riesen kennst. Danke, dass du uns ermutigst, aufzuschauen, über alles hinweg zu dir. Du bist gnädig, du bist zuverlässig und du bist auch allmächtig. Danke, du treuer Heiland, dass wir das üben dürfen, jeden Tag. Und du weißt viel besser noch als wir um die vielen Riesen, die es in dieser Welt gibt, um die Riesen, vor denen unsere Politiker stehen. Und wir bitten dich auch herzlich um deine göttliche Weisheit für sie. Wir bitten dich, dass du sie führst, ob sie es merken oder nicht. Wir bitten dich für alle Männer und Frauen, die Einfluss haben in der Wirtschaft, in der Rechtsprechung. Herr, erbarme du dich. Erbarm dich über unser Land, auch über diese kommende Wahl. Erbarme du dich, auch wenn wir es nicht verdient haben. Und weck du Menschen auf für dich und mach uns geschickt, diese gute Nachricht weiterzusagen. Herr, wir bitten dich auch von ganzem Herzen für unsere Geschwister, die in der Bedrängnis sind. Halte du sie fest. Sei du ihnen der Allergrößte, der sie durchbringt und der sie auch zum Zeugnis sein lässt für andere. Wir bitten dich auch für dein Volk Israel, dass du ihnen die Augen öffnest. Für dich, ihren Messias. Und wir danken dir, dass wir all das, was uns bewegt, miteinander vor dich bringen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser. In dem im grünen Buch 82-83. Ja, ganz kurz noch herzliche Einladung dann auch wieder für den nächsten Sonntagsgottesdienst. Und man muss sich halt einfach anmelden, weil unser Raum ja begrenzt ist. Und dann bitten wir noch um den Segen, mit dem Sie dazu gerne aufstehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag, eine gute neue Woche.